Entscheidet nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ah, wie ist es?
Ja, es wird ja langsam wieder, ne? Bundesliga los, Sport wieder.
Ich habe gehört, mehr. Bei der körperlichen Verfassung gab es auch ein paar Einschränkungen.
Ja, muss sagen, am Wochenende mal wieder an die Leistungsgrenze gegangen, ja. Körperlich. Und dann war gestern und ja, auch heute Morgen war noch hart.
Ah, das ist, also wenn es bis Montag durchgeht, das ist... Du, aber ja. Vielleicht habe ich gleich mal für den Anfang was dich hoffentlich extrem aufmuntern wird. Ich habe was gefunden, und zwar bist du ja großer Freund des Ostfußballs, betonst du auch immer wieder. Mhm. Und wir teilen dabei ja auch auf jeden Fall die gemeinsame Liebe für schöne Mannschaftsnamen, die es damals im DDR-Fußball gab.
Oh ja.
Und ich habe da eine Zusammenstellung gefunden, wo ich sagen muss, also so die Hälfte davon habe ich noch nicht gehört und es ist großartig. Und ich würde einfach mal so relativ unkommentiert, würde ich dir gerne mal so ein paar zum Besten geben und dann kannst du mir danach sagen, ob du denn davon schon welche kanntest. Also klar ist dabei Aktivist Schwarze Pumpe. Es ist klar, hat es bis in die Hobby-Fußballmannschaften geschafft. Wen ich noch nicht kannte, war die Flottenschule Stralsund. Auch kannte ich nicht. Halbleiterwerk Frankfurt-Oder.
Doch, die kannte ich tatsächlich schon.
Isolator Neuhaus Schierschnitz.
Wow.
Dann natürlich das Kernkraftwerk Greifswald.
Klar.
Immer ein Favorit auf den Titel war natürlich auch Möbelkombinat Eisenberg. Immer dicht gefolgt von Robotron Sömmerda.
Gegen den Nachfolgeverein habe ich früher in der Jugend gespielt.
Von Robotron Sömmerda.
Ja, das ist, ich komme ja gebürtig von der Grenze und das ist in Thüringen.
Ja.
Und gegen Sömmerda haben wir dann immer so Freundschaftsspiele und so ein Kram gemacht.
Da hießen sie aber nicht mehr Robotron.
Nee.
Habt ihr auch zufällig Freundschaftsspiele gegen Rotes Banner Trin Villershagen gemacht?
Leider nicht.
Gegen Schuhmetro Weißenfels?
Nee.
Aber gegen Segeltuchindustrie Merane sicherlich.
Bis jetzt mein Favorit?
Ja, ansonsten hätte ich noch Zierporzellan Lichte.
Okay.
Und natürlich der absolute Knaller. Ich muss gucken, muss mich kurz konzentrieren. Eisenbahner Sportverein Lokomotive Reichsbahn Ausbesserungswerk Cottbus. Hattet ihr da auch Freundschaftsspiele, oder?
Nee, ich nehme an, Pele war da.
Wahrscheinlich, ja.
Pele war da aktiv. Das ist aber, die wollten auf Nummer sicher gehen, dass auch jeder schnallt, dass das mit der Eisenbahn zu tun hat.
Wahrscheinlich ist dann aber auch so, wahrscheinlich heißt es kurz ESLR Cottbus oder so. Ja. Und die Langform ist dann eben Eisenbahner Sportverein Lokomotive Reichsbahn Ausbesserungswerk Cottbus.
Ja.
Werden auch so Schlachtengesänge natürlich schwierig.
Das ist ein Wechselgesang, ist schon eine logistische Meister.
Ja, eben, also für einen Wechselgesang brauchst du ja irgendwie 12 Fankurven, dass es da irgendwie halbwegs aufgeht. Und dann muss aber auch noch der Trainer Cottbus noch am Schluss schreien. Ja, also wirklich großartig. Habe ich gefunden auf Twitter schon vor einer Weile, und zwar bei einem Account, der nennt sich German in Pompey. Und bei Pompey, da klingelt sicherlich was bei dir?
Nee.
Das ist der Spitzname für die Mannschaft des FC Portsmouth.
Ah ja, richtig. Ja, ja.
Hießen, glaube ich, sogar bei Pro Evolution Soccer früher auch immer Pompey.
Ja, stimmt.
Und keine Angst, jetzt kommt keine historische Abhandlung darüber, warum die Pompey heißen. Aber ich dachte mir natürlich, Portsmouth, wer kickt denn da eigentlich gerade? Und bin dann natürlich wieder auf die Wikipedia-Seite gegangen. Und da gibt's dann auch einen Abschnitt, der nennt sich Portsmouth in Europe. Und das hat dann meine Aufmerksamkeit geweckt, weil würde man jetzt ja nicht direkt verbinden. Ich muss auch sagen, es ist ein kurzer Abschnitt. Aber es geht im Kern um die UEFA-Cup-Saison des FC Portsmouth 2008-2009, wo sie durch einen FA-Cup-Sieg qualifiziert wurden, nämlich 2008. Und die Mannschaft, habe ich mir dann natürlich angeguckt, wer war denn da beim FC Portsmouth im Kader? Und es war schon eine geile Truppe. Also im Tor ist natürlich David James, klar. Dann hast du rechts hinten Glenn Johnson, in der Mitte noch Sol Campbell, Lassana Diarra im Mittelfeld, Peter Crouch und Jermaine Defoe vorne, Kanu noch auf der Bank. Also das war schon eine geile Truppe. Hermann Reidarsson, man erinnert sich noch an den Namen zumindest. Das war schon eine gute Truppe.
Allein der Sturm natürlich überragend, wenn du als Sturmduo Peter Crouch und Jermaine Defoe hast. Was Besseres gab es zu der Zeit weltweit ja nicht.
Ja, und auch total komplementär.
Ja.
Also, und genau, Trainer Harry Redknapp und wurde dann aber in der Saison wegen Erfolgslosigkeit, vermute ich mal, abgelöst durch Tony Adams.
Ach krass. Hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass der trainiert hat.
Ich auch nicht. Und wie gesagt, ich habe mir diese ja, kurze Zusammenfassung von dieser UEFA Cup-Saison mal angeschaut. Spiele unter anderem gegen Vitória Guimarães, dann aber auch gegen den VfL Wolfsburg. Und das war ja schon so der VfL Wolfsburg, der dann eben in der Saison auch Meister wurde, mit Dzeko, Misimovic, wie sie alle hießen. André Lenz auf der Bank. Mahir Saglik übrigens, von deinem Hessen Kassel.
Von dem großen, übrigens jetzt aufgestiegen, Hessen Kassel, zurück in der Regionalliga.
Ah, sind die hochgespült worden?
Ja, Quotientenregelung ja. Und ab hoch.
Genau, und ein Spiel, oder beziehungsweise zwei Spiele, glaube ich sogar, Hin- und Rückspiel, war auch gegen den AC Milan, der damals tatsächlich im UEFA Cup rumgekrebst ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Elf von Milan ist da eigentlich schon ein Highlight, aber die Bank ist halt legendär. Also es sind eigentlich nur Legenden und Philipp Senderos, der tatsächlich vom Start weg gespielt hat mit Gianluca Zambrotta im Tor Dida. Dann haben wir Gattuso, Emerson, Mathieu Flamini, Kaká und der Sturm mit Inzaghi und Shevchenko.
Ja, das geht schlechter.
Das geht schlechter, aber jetzt kommt natürlich noch die Bank. Und auf der Bank sitzen Kakaba Kalatze, Alex Pato, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo und the Master himself, Ronaldinho.
Wow.
Hat eine Bank mit Seedorf, Pirlo und Ronaldinho.
Allein die drei hätten es ja fertig gespielt.
Natürlich, aber dann hast du ja noch auf dem Platz noch Kaká und Emerson und Gattuso. Das war schon geil. Ich habe keine Ahnung, warum die in der Saison im UEFA Cup gekickt haben, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass sie sich auch leicht unterfordert gefühlt haben. Wobei, gegen Portsmouth gab es tatsächlich nur ein 2-2. Von daher, ja.
Das war 2008, 2009. War das, als zum Beispiel Kaká schon zurückgekommen ist? Oder
was meinst du mit zurück?
Oder war das, bevor er nach Madrid gegangen ist?
Das kann ich dir gleich sagen. Kaká, das war seine erste Mailand.
Okay.
Ist er tatsächlich gegangen.
Weil dann verstehe ich es auch nicht, weil dann war der ja noch gut im Saft. Shevchenko.
Voll, also
noch gut dabei.
Selbst Andrea Pirlo dürfte noch nicht so alt gewesen sein.
Ja, wenn Emerson dann noch gekickt hat, Emerson ist doch locker.
Gut, Emerson war halt noch, also war ja schon immer alt.
Ja, aber der ist doch locker 5-6 Jahre älter als Pirlo.
Also Emerson ist 76er Jahrgang, der war da 32.
Ja.
Ja, Pirlo, was wird Pirlo? Pirlo ist eher jünger, denke ich, als Emerson. Ja. Aber Emerson, ja, der sah halt auch schon immer alt aus. Ja, Pirlo ist 3 Jahre jünger, also war noch nicht mal 30.
Ja.
Ja, das nur so wieder
Riesentruppe.
Meine übliche Wikipedia-Kettenreaktion. Ja, Riesentruppe. Und sowas, und siehst du, so schnell geht halt auch der Weg von geilen Clubnamen im DDR-Fußball bis hin zu Tony Adams und letztendlich, ja, Gennaro Gattuso.
So kommt die Reichsbahn-Reparaturwerkstatt Lok Cottbus, so schnell kommt die halt ins internationale Fahrwasser.
Klar, wobei ich sowieso denke, dass der Eisenbahnersportverein Lokomotive Reichsbahn-Ausbesserungswerk Cottbus damals auch schon viel mehr gewonnen hätte, wenn es natürlich irgendwie das Gusto der SED-Führung gehabt hätte.
Ja, ja.
Ich denke, das war Politik, aber das ist vielleicht auch Mutmaßung jetzt viel. Ja, ansonsten sind die Fußballspiele wieder losgegangen.
Ja.
Zumindest in Deutschland.
Das stimmt.
Und
was hältst du davon?
Du, ich weiß es auch nicht so genau. Also, ich habe jetzt heute schon wieder gelesen, dass es jetzt wieder noch mehr Lockerungen geben soll, weil ich das sowieso auch komisch fand, dass die, also gerade auch die Gäste auf der Tribüne, die teilweise im Umkreis von irgendwie 50 Metern niemand neben sich sitzen haben, dass die auch mit Maske da sitzen müssen, fand ich dann schon ein bisschen fragwürdig oder irgendwie unsinnig, aber wahrscheinlich geht es da halt auch darum, ein Zeichen zu setzen, keine Ahnung. Aber grundsätzlich, dass die wieder spielen, ich weiß, keine Ahnung, ich habe mir ehrlich gesagt da keine Meinung dazu gebildet. Ich schaue es mir schon an weitestgehend, aber ich muss auch ehrlich sagen, so voll drin bin ich jetzt auch nicht. Also so, es ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hast du dich voll reingefuchst wieder?
Ja, ich guck's auf jeden Fall. Auch alles natürlich. War ja lang genug nix. Also nehme ich das Angebot schon wahr, aber es ist irgendwie, es ist schön, dass sie wieder spielen. Ich find's auch geil. Aber es ist nicht so, wie wenn's mit Fans wären und so. Also
ja, und ich
finde, bei mir persönlich kommt auch so gar keine Stimmung auf. Nee. Also ich gucke das auch viel nebensächlicher als sonst. Also selbst wenn halt Dortmund spielt, ich gucke es klar, aber ich daddel nebenbei viel mehr rum und lass mich viel schneller ablenken als sonst.
Ja, und ich gebe mir auch so, ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich nur auch an dieser Fangeschichte liegt oder ob das halt auch dran liegt, dass es so eine lange Pause war und dass man da jetzt emotional irgendwie jetzt einfach nicht mehr reinfindet. Also irgendwie, weiß ich nicht, dass das so gefühlt, dass es halt auch andere Sorgen gibt und so. Ich glaube, das spielt schon alles mit zusammen. Ich glaube, es ist nicht nur die Fangeschichte. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe am Wochenende war ja Abendspiel Dortmund-Hertha. Das habe ich dann bei einem Kumpel angeschaut. Und ich habe tatsächlich bis zur 10., 15. Minute gar nicht gemerkt, dass der diese Pseudo-Stadion-Ton-Option anhatte. Ist mir nicht aufgefallen. Für mich war das halt so völlig normal, ja, Fans, blablabla. Und spannend fand ich, und vielleicht weißt du, wie das funktioniert, also dass da jetzt so Dauergesang kommt oder so, oder Trommel oder sonst was, okay, verstehe ich alles. Aber die haben tatsächlich, ich glaube, die haben wie Stefan Raab früher so ein Nippelboard, wo die bestimmte Spielsituation, wo sie dann Knöpfe drücken können und dann kommt ein passender Sound. Also zum Beispiel hat dann irgendjemand von Dortmund so einen Flankenwechsel gemacht, der war gut. Und dann kam auf einmal Applaus von den Rängen. Also so. Ist dir das auch oft?
Nee, ich wusste das tatsächlich, dass die das machen.
Also schon manuell, auch, oder?
Ich gehe von aus. Also wie genau es funktioniert, weiß ich nicht. Aber mir ist das aufgefallen relativ am Anfang, am ersten oder zweiten Spieltag, jetzt nach der Pause. Und da habe ich auch diese Stadion-Option angemacht und als dann ein Tor gefallen ist, haben die auch Torjubel eingespielt. Stimmt. Und da ist mir das das erste Mal so richtig aufgefallen. Und ich nehme an, die haben da wirklich, ja, wie bei Stefan Raab, einen Sitzen, der dann immer
Einen Sitzen haben sie vor allem, ja.
Ja, so verschiedene Sounds hat.
Also muss ja.
Der die dann so situativ dann abspielen muss. Was ich allerdings noch geiler fand, war, das war, glaube ich, bei Köln gegen Mainz oder so. Also auf jeden Fall bei irgendeinem Köln-Spiel, meine ich, auch relativ am Anfang, nach der Pause. Da haben die anscheinend sich die Fangesänge vorher nicht richtig angehört, weil dann ein Kölner Gesang, meine ich, eingespielt wurde mit Dietmar Hopp, du Hurensohn. Und das stimmt, so über eine halbe Minute lang.
Ja gut, es gab es halt vielleicht im Paket mit dazu, im ja. Köln-Fangesang-Paket. Vielleicht hat man da nicht mehr hinterfragt. Ja, es ist spannend. Vor allem, weil ich mir dann halt weiter überlegt habe, okay, wenn da jemand sitzt, erstmal grundsätzlich war das für mich schlüssig. Also es kam meistens in den Situationen auch eine Reaktion, so eine hörbare, wo ich auch gesagt hätte, okay, das macht jetzt da Sinn. Also es ist jetzt nicht verkehrt, muss man nicht, aber kann man. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das bedeutet ja aber, dass quasi ein Mensch oder vielleicht auch zwei oder drei Menschen haben ja die Hoheit über das, was du fühlen sollst. Ja. Also weißt du, so dieses, die bestimmen, so im Prinzip wie bei einer Sitcom im Fernsehen, bei King of Queens. Die bestimmen, wann du lachen sollst. Weil immer wenn dieses Lachen eingespielt wird, dann weißt du, ah ja, jetzt muss ich lachen. Und dann lachst du. Und so ist es ja eigentlich bei dem jetzt auch, wenn die das manuell bestimmen können.
Ja, das ist schon so.
Das fand ich echt noch spannend, weil, ja, ich hatte mir schon länger mal als Thema aufgeschrieben, dass man das auch mal diskutiert, also das kann man anschneiden, weil ich es mit dem Kollegen schon vor längerer Zeit mal davon hatte und er zu mir mal gesagt hat, dass er hat jetzt in der letzten Zeit, warum auch immer, hat er öfter mal Fußballspiele ohne Kommentar angehört, also wirklich stumm. Hat aber auch.
Da würden mir ein, zwei Gründe für einfallen.
Ja. Und er hat gemeint, dass das die Sicht auf ein Spiel teilweise völlig verändert, insofern, dass du quasi, also er hat dann bei den Spielen meistens irgendwie so Mitte, zweite Halbzeit oder so, war dann der Ton wieder an. Und dann hat er quasi abgeglichen, was der Reporter dann über das Spiel so sagt. Also du merkst ja, wie die so das Spiel auch so für sich zusammenfassen und dann halt weiter kommentieren und darauf Bezug nehmen. Und hat gemeint, oftmals war das total anders, wie er das empfunden hat. Und hat sich dann eben, und dann haben wir eben darüber diskutiert, inwiefern denn ein Kommentator bei dir als Zuschauer oder in dem Fall Zuhörer so Narrativ vorgibt, also wie das Spiel jetzt lief und wie viel Einfluss das hat und ob es einen Unterschied macht, ob du es mit oder ohne Kommentator guckst, insofern, was du zum Beispiel sagst, welche Mannschaft überlegen war, welcher Spieler gut war, welcher Spieler schlecht war. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und gedacht, ja, bestimmt. Ganz bestimmt.
Ja, wobei ich glaube, auch nur bei Spielen, wo man jetzt also nicht so den emotionalen Bezug zu hat. Mir ist das auch bei mir selber schon ein paar Mal aufgefallen, wenn irgendwelche Mannschaften gespielt haben, die mir mehr oder weniger egal sind. Aber sobald jetzt, wenn zum Beispiel Dortmund spielt, da verkläre ja ich eher das Spiel nochmal in eine Richtung. Also da brauche ich keinen Reporter mehr, der das macht, weil ich dann da ja meistens eine eher positivere Sicht dann habe, auch wenn die sich die letzte Grütze zusammenkicken.
Was ja natürlich nie passiert.
Nie, noch nie vorgekommen, aber könnte ja sein. Und aber bei so Spielen, wo du einfach nur schaust, ohne so persönlich richtig involviert zu sein, da ist mir das auch schon ein, zweimal aufgefallen, dass ich da auch ein Spieler, wo ich gesagt habe, boah, schon ordentlich, und dann der Kommentator, ja gut, der hat keine zwei Pässe an den Mann gebracht und keinen Zweikampf gewonnen.
Ja, denkst du, was hat der für ein Spiel gesehen?
Ja.
Ja, also finde ich, um jetzt mal einfach auch so einfach exemplarisch jetzt auch mal einen Namen zu nennen. Nee, es ist wirklich, ist tatsächlich spannend. Ging mir auch schon ein, zweimal so. Und ja, es ist irgendwie, beängstigend ist das falsche Wort, aber es ist irgendwie krass, was es da für einen Einfluss haben kann, wenn du das hörst. Und vor allem auch, welche Macht dann ja auch so ein Kommentator hat, indem man Spieler hoch oder runter redet.
Ja. Ja, das ist so.
Naja, dann müssen wir.
Da enden Karrieren ganz schnell.
Ja, dann müssen wir vielleicht selber mal doch in das Business einsteigen.
Ja.
Hast du denn noch was dabei für den Anfang?
Ich hab noch. Einmal eine Frage an dich. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber auch nicht mehr allzu lange bis zu deinem nächsten Geburtstag. Mit wem würdest du denn gern mal Geburtstag feiern? Fußballtechnisch gesehen. Und ich sag dir dann, ob es die beste Geburtstagsfeier, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, von der Gästeliste her toppt.
Also ich kann dir nur sagen, mit wem ich fußballtechnisch schon Geburtstag gefeiert habe.
Okay, mit?
Mit Oliver Kahn.
Okay.
Ja.
Ein P1 oder was?
Nee. Ja gut, vielleicht muss man das jetzt auflösen oder beziehungsweise präzisieren. Ich war beim Olli Kahn Abschiedsspiel, das an meinem Geburtstag war.
Ja, okay. Weil ich bin letzte Woche irgendwann über eine Geschichte gestolpert und wirklich phänomenal. Also es geht um den Geburtstag von Pratzo.
Ah, aber der jetzt aktuelle oder ein älterer?
Nee. Saison im Trainingslager 99-2000.
Um Himmels Willen.
Und im Teamhotel nebenan, neben den Bayern, war TB Berlin zu Gast. Und am Tag nach seinem Geburtstag sollte es auch ein Freundschaftsspiel geben, Bayern gegen TB. Und bei TB damals unter anderem Francisco Copado, Sergej Kryakov, Ansgar Brinkmann.
Was war das für eine geile Truppe, bitte?
Und Trainer Winnie Schäfer. Das war so in der Zeit, wo die hatten auch ein oder zwei Jahre so einen kruden Investor und der dann pleite gegangen ist.
Genau.
Und
TB dann auch. Das war doch die Göttinger Gruppe sogar, oder? Wo auch
genau,
beim VfB
die Göttinger Gruppe
drin war.
Ja. Und Copado und der Pratzo sind wohl befreundet und hat Copado spitz gekriegt, dass Pratzo abends in der Hotellobby so ein bisschen Geburtstag feiern will. Und dann hat der Kryakov und Ansgar Brinkmann halt angesprochen, hier wollen wir nicht rüber und so. Ansgar Brinkmann, immer schon bekannt als Mann der Vernunft, hat gesagt, nein, ich bleibe hier.
Das glaube ich nicht.
Doch, so ist die Geschichte tatsächlich. Und dann sind Copado und Kryakov rüber, haben dann unten in der Hotellobby mit den Bayern halt gefeiert und den ganzen Journalisten. Es ist dann ein bisschen ausgeartet. Copado hat auf einem Klavier getanzt und Kryakov hat Zigarre rauchend auf der Theke gesessen. Und das fand dann Winnie Schäfer im Nachhinein nicht ganz so witzig. Mhm. Trainingslager.
Aber haben wir mit Bayern gefeiert.
Ja.
Geil. Ja, ist doch geil. Ich meine sogar, dass die irgendwie über eine Ecke verwandt sind.
Das kann auch sein.
Ich glaube, die sind Schwager. Ich glaube, die Schwester von Salihamidzic ist die Frau von Kopa. Irgendwie sowas. Ich glaube, die sind verschwägert, glaube ich. Ob sie das damals schon waren, weiß ich aber nicht.
Ja, in der Story ist ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Da stand nur, dass sie gut befreundet sind.
Großartig. Ja, da habe ich jetzt auch eine geile Geschichte gelesen in der, ich weiß nicht, ob es die aktuelle oder die vorletzte Elf Freunde war. Da ging es um die WM 90, die sich ja jetzt dieses Jahr oder momentan fast zum 30. Mal jährt. Und da gibt's dann eben ist so eine Kurzzusammenfassung von diesem Turnier, also von vorne bis hinten sozusagen, leicht chronologisch, mit mega viel Anekdoten und so Insider-Geschichten. Hey, was die gesoffen haben, das ist nicht feierlich. Da wurde nur gesoffen und auch so, also was der Beckenbauer hat durchgehen lassen. Also da war wirklich jeden zweiten Tag war da irgendeiner weg, hat woanders übernachtet, ist nachts ausgebüxt, hat hier gesoffen, sind da nicht nach Hause geflogen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Kannst dich freuen, ich habe jetzt langsam mal so ein Paketchen fertig mit so ein 2, 3, 4 Zeitschriftchen, die ich dir dann ans Herz legen würde. Und diese eine Geschichte ist da auch drin. Es ist echt, ich habe gedacht, ich werde nicht, also wirklich der Wahnsinn. Keiner hat da irgendwas, war da vernünftig oder sonst was und wirst halt Weltmeister.
Wäre heute auch nicht mehr möglich so.
Wäre heute auch nicht mehr möglich. 1999 ging wohl sowas noch, aber ja.
Wobei ich jetzt irgendwo mal gesehen habe, wahrscheinlich bei Sky, bei dieser historischen Konferenz in der Pause, da hatten die irgendwann mal entweder Schweinsteiger oder Müller zu Gast vorneweg über Skype. Und haben sie gefragt, was war so die wildeste Titelparty oder so, die sie gefeiert haben. Und da haben sie geantwortet, ja, also es war jetzt keine Titelparty, aber bei WM 2014 haben wir uns nach dem ersten Gruppenspiel so richtig hingerichtet. Und das war so die schlimmste Feier, die wir hatten.
Was? Echt? Okay. Ja. Okay. Ja, aber ich, also ohne Witz, das ist jetzt so, oh, gute alte Zeit und so. Aber was wirklich, glaube ich, heute auch noch gilt und vielleicht auch noch viele Jahre gelten wird, also grundsätzlich im Leben, nicht, dass man es muss, aber wenn du mal mit jemandem gesoffen hast, ist die Chance, dass du dich gut mit ihm verstehst, viel höher, als wenn du ihn einfach normal kennenlernst. Weil du sofort den Menschen ganz anders kennenlernst und auch irgendwie der Zusammenhalt gleich mehr da ist. Und das gilt fürs Fußball, glaube ich, dann noch umso mehr. Ich glaube, wenn du mal mit einer Fußballmannschaft ein, zwei Mal gesoffen hast und alle leben danach noch, ich glaube, dann ist da echt, das schweißt einfach zusammen. Das ist, glaube ich, ja, ganz fest dran.
Das glaube ich auch. Ist aber auch gut, dass du gerade bei der WM 90 warst, weil es gibt auch eine gute Nachricht von der Mannschaft, beziehungsweise von einem Spieler, einen weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen weiterhin. Thomas Hässler, neuen Vertrag unterschrieben.
Ah, bei Preußen Berlin.
Genau, ist er ja jetzt seit einem Jahr.
Ja.
Und hat jetzt bis 2025 verlängert.
Boah, da plant man langfristig mit dem jungen Trainer.
Ziel Oberliga.
Aha.
Haben sie ausgegeben.
Haben die auch irgendwie einen Investor oder so?
Ich gehe stark von aus. Die spielen aktuell irgendwie siebte Liga in Berlin.
Ja, recht
und
tief.
Wenn da, die, ja. Ja, und wenn die mittelfristig Oberliga wollen, haben die garantiert einen, der da ein bisschen was reinbuttert.
Ja, apropos 90er, ich habe auch noch was vorbereitet, was Kleines. Und zwar, also jetzt haben wir so das Zeitalter der Geisterspiele und da hört man ja auch, also wenn man jetzt nicht gerade den geilen Stadionton drin hat, dann hört man ja auch oftmals auch sehr deutlich, was die Spieler so untereinander sagen, was sie für Kommandos geben und so. Was ja jetzt auch so gerade im Journalismus, glaube ich, jetzt ein bisschen entdeckt wurde und auch gerade am Anfang ja recht positiv hervorgehoben wurde, so von wegen, ha, das ist ja so ein positiver Aspekt, dass man auch mal so hört, was da so abgeht, weil man das ja eigentlich, ja, also als Fan, aber wahrscheinlich auch als Journalist, findet man das ja toll, wenn man so Einblicke kriegt. Und ich habe zufällig ein Video gefunden vom Jahr 1997, das zeigt, dass man auch früher, dass die Außenmikrofone früher auch schon ganz gut Ton aufgenommen haben, auch wenn Zuschauer da waren. Und ich würde das einfach nur gern vorspielen. Man braucht gar kein Bild dazu. Ich spiele jetzt mal den Ton vor und du müsstest danach, vielleicht kommst du drauf, um welche beiden Spieler es geht. Es gibt zwei Spieler in dem Video oder in der Tonspur, die einen kleinen Zwist haben. Und zwar geht es darum, dass ein Spieler sich vor der Ausführung eines Eckballs, steht er im Strafraum und beschwert sich beim Schiedsrichter. Und sein Gegenspieler entgegnet, ich sag jetzt mal diplomatisch, dass er doch bitte nicht mehr reden soll.
Okay.
Mal gespannt. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, ich habe es, glaube ich, insgesamt 20 Mal hintereinander angeguckt. Ich habe jedes Mal, ich war alleine in diesem Raum und habe einfach die ganze Zeit gelacht. Also ich kann vielleicht mal die Transkription des Dialogs, wer es nicht direkt alles verstanden hat. Der eine Spieler sagt Schiri in lautem Ton und sagt dann irgendwas, was nicht zu verstehen ist. Und der Gegenspieler sagt dann, halt deinen Mund, du. Woraufhin der angesprochene Spieler entgegnet, halt deinen Mund, du. Und wiederum der andere Spieler sagt dann, halt deinen Mund und erzähl keine Scheiße. Können Sie das nochmal anhören? So, hast du eine Idee, wer einer von diesen beiden beteiligten Spieler sein könnte?
Ja, einen bin ich mir ziemlich sicher. Das müsste der zum Schluss den Dialog beendet sozusagen.
Ja.
Das müsste Olli Kahn sein.
Das ist vielleicht richtig. Die zweite Person?
Oh, da habe ich echt gar keine Ahnung. Den zweiten habe ich nicht erkannt.
Dann lassen wir doch den... Es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Oliver Kahn hatten wir schon und jetzt darf noch der Maestro darf es natürlich auflösen.
Olli Kahn und Jonathan Akpomori, was da so alles...
Okay, Akpobori wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen.
Der Mundo!
Es ist sensationell. Wirklich sensationell.
Also, es ist, ich, wie gesagt, ich habe es mir 100 Mal nacheinander angeschaut und habe jedes Mal wieder neu gelacht. Und es ist wirklich so, man braucht das Bild macht es wirklich vielleicht noch einen Tick besser, aber man braucht das Bild wirklich nicht. Es ist so schon.
Ja, die Sache ist, zumindest Olli Kahn kann ich mir auch gut vorstellen. Da brauche ich nicht zwingend das Bild.
Ja, das ist richtig. Ja, also wirklich großartig. Und Jörg Dahlmann hat es uns dann natürlich aufgelöst. Es war Olli Kahn und Jonathan Akpobori, damals in Diensten des VfB Stuttgart. Und dann musste ich mir natürlich auch noch das Spiel noch mal kurz angucken, beziehungsweise wer da so mitgekickt hat. Beide im 3-5-2. Das war im Olympiastadion in München noch, 1997. Und Schiri Bernd Heinemann, also auch noch eine alte Legende. Und Markus Babbel sieht nach geschlagenen 4 Minuten die rote Karte wegen Handspiels. Aber Carsten Janker schießt dann die Bayern ein paar Minuten später nur in Führung. Tanne Tanner dann 1 Minute später mit dem Eigentor, da steht es 1-1. Am Ende geht das Spiel 3-3 tatsächlich aus. Ich kann mich tatsächlich noch an das Spiel erinnern, so vom ganzen Ablauf und so. Und bei Bayern tatsächlich der Doppelsturm mit Janker und Elber. Im Mittelfeld Tarnath, Hamann, Scholl, Nerlinger, Basler und die Dreierkette hinten mit Babbel, Helmer und Kufur. Und im Tor natürlich Olli Kahn. Bank auch stark. Sven Scheuer, Dennis Grasso, Thorsten Fink, Frank Gerster und Alex Zickler.
Na gut, kannst du alle reinwerfen.
Trainer? 97.
Trapp.
VfB auch bärenstarke Aufstellung. Vorne Bobic, Akpobori, Mittelfeld Poschner, Soldo, Balakow, Jakin, Hagner und hinten die Dreierkette mit Berthold, Verlat und Marco Haber im Tor.
Und im Tor Franz Wohlfahrt.
Bank auch stark, Sreto Ristic, Florin Raducoju, Danny Schwarz und Jochen Endres.
Ja, kann auch. Bock Trainer? Stark. Und Trainer Joachim Löw.
Gut, nee, das...
Das war das Beste, was die Bundesliga damals zu bieten hatte. Muss man neidlos
ich jetzt meine, sagen. VfB in dem Jahr DFB-Pokalsieger geworden. Also vorher, ich glaube 97 sind die.
Ja, ich meine, deswegen wusste ich Löw.
Ja.
Das müsste das Jahr gewesen sein, wo die im Pokal der Pokalsieger bis ins Finale gekommen sind und dann gegen Chelsea verloren haben.
Das ist möglich. Aber ob da Murat Yakin schon dabei war, man weiß es nicht.
Bestimmt.
Berthold auch Spiel des Lebens. Ein Tor und eine Vorlage.
Ja.
Ist natürlich, machst du auch nicht jeden Tag.
Machst du auch nicht. Ich hätte noch für dich eine Kleinigkeit.
Mhm.
Am Wochenende, also Freitag, letzten Freitag, war eigentlich trainertechnisch das Spiel für dich.
Letzten Magdeburg, Freitag?
Ja, dritte Liga. Magdeburg gegen Uerdingen.
Ja.
Hast du auf dem Schirm, wer ein Uerdingen-Trainer ist?
Nein, nicht mehr. Ich dachte, du meinst ein anderes. Doch, ist der Krämer ist noch.
Der Krämer ist wieder.
Ah, wieder, genau. Ja, genau. Der Hobbit gegen den Vulkan.
Gegen Pele. Ich habe mir vorhin noch kurz die Pressekonferenz auf YouTube angeguckt. Ah, nach dem Spiel von beiden. Ist hält, was es verspricht. Man sagen. Ich löse mal auf. Spiel ist 1-1 ausgegangen.
Mhm.
Für Stefan Krämer höchst unverdient. Uerdingen wohl klar besser. Auch 1-0 in Führung gegangen. Dann Anfang zweiter Halbzeit, ob 55. oder so, Elfmeter für Magdeburg. War nie im Leben einer. Nie im Leben. Eine Frechheit, dass sowas gepfiffen wird. Also wenn das gepfiffen wird, dann weiß ich nicht, dann gibt es in jedem Spiel jetzt 10 Elfmeter.
Ich will diesen Satz, ich muss mich erschießen, wenn ich diesen Satz höre.
Muss man sagen. Das war so Krämer-Statement. Dann kam Wollitz. Bin von meiner Mannschaft enttäuscht. Wir haben uns viel zu wenig bewegt. Das Positionsspiel war gar nichts. War ein glücklicher Punkt für uns. Und auf die Nachfrage hin, dass gerüchteweise in der Halbzeit ein bisschen lauter geworden ist, hat er gesagt, ja. Und dann die Pressekonferenz auch beendet.
Schade, ich dachte jetzt eigentlich, dass Pele Wollitz gesagt hat, gutes 1:1 ist unverdient, wir waren die bessere Mannschaft. Der Elfmeter für uns war hoch verdient. Und
ich hab gehofft, also zuerst wurde Krämer gefragt und hat es dann halt gesagt, auch mit dem unverdienten Elfmeter. Und in dem Moment hat Wollitz schon so geguckt, ich dachte, der geht jetzt richtig steil, aber
hat sich
zum Elfmeter gar nicht geäußert, leider.
Ja, es ist auch wirklich. Also, gehört sich auch nicht. Ist unanständig. Unanständig. Ja, wenn du nichts mehr hast, oder hast du noch was?
Nee.
Dann würden wir mal zum Kultspieler kommen.
Gerne.
Würde ich mal sagen. Und vielleicht vorher noch kurz zwei Personalien. Richie Golz, neuer sportlicher Leiter bei Altona 93.
Gelesen, habe ich gelesen.
Ist ja auch nebenher Personalberater bei einer Unternehmensberatung. Nebenher.
Ja, aber wenn es mit Altona jetzt bergauf geht.
Dann trotzdem noch. Und Slavomir Freier, was macht er denn? Ist jetzt U17-Trainer beim FC Iserlohn. Hast du gelesen?
Das habe ich nicht gelesen.
Ja, ist jetzt U17-Trainer beim FC Iserlohn und war davor aber auch Jugendtrainer in Bochum, also beim VfL, und auf Schalke und war dort Co-Trainer von Norbert Elgert, dem legendären Nachwuchscoach.
Ja.
Das heißt, so ein bisschen was kann er wohl auch. Und Iserlohn jetzt deshalb, weil es bei ihm nah zu Hause ist und er keinen Bock hatte, so viel zu pendeln. Er hat jetzt irgendwie nur 10 Minuten zum Trainingsgelände und die spielen auch recht hoch. Ich glaube, höchste oder zweithöchste Liga, die U17 in Deutschland.
Nee, kann man auch ehrlich sein. Er hätte keinen Bock mehr in Schalke zu wohnen. Das ist ja auch in Ordnung.
Und noch ein Funfact. Wie heißt der Sohn von Slavomir Freier?
Slavomir?
Paul.
Okay.
Gut. Dann kommen wir jetzt zum Kultspieler. Den habe ich heute dabei. Und ja, da gibt es noch eine schöne Geschichte im Anschluss. Geboren ist der Kultspieler 1978 in München. Und ich verrate jetzt mal die Position noch nicht, hat dann in den Junioren hat er sowohl beim FC Bayern als auch bei 1860 als auch bei Unterhaching gespielt. Bei Unterhaching dann zuletzt in der Jugend und ist da auch in den Profikader gekommen. Da 4 Jahre gespielt, bevor er dann eine kleine Reise gemacht hat. Und zwar war er dann für 2 Jahre bei Hannover, 2 Jahre bei Hertha, dann 4 Jahre bei Energie Cottbus, 1 Jahr bei Red Bull Salzburg, bevor er, und vermutlich weißt du es dann, 6 Jahre zu Swansea City gegangen ist.
Weiß ich. Torwart.
Ist Torwart? Haarfarbe?
Rot.
Rot. Hast du gesagt? Habe ich nicht gehört.
Ja, rot.
Ah, hab ich gehört. Genau. Ja, dann kannst du wahrscheinlich auflösen.
Ja. Soll ich schon, oder?
Kannst gern auflösen.
Okay. Gerhard Dremmel.
Das ist richtig. Die Swansea City-Geschichte ist leider zu eindeutig. Aber, und ich habe ihn deshalb genommen, weil die Geschichte, wie er da hinkam, so grandios ist. Und zwar, wir fragen uns ja echt oft, wie man gerade so in den 90ern oder Anfang 2000er, wie es dazu kam, dass man als Deutscher in die Premier League kam. Weil es war ja so, war einfach nicht der nächste Weg, wenn du jetzt nicht gerade total gut warst. Und eine Lösung könnte sein oder eine Erklärung könnte sein, dass es teilweise auch aus reinem Zufall passiert. Und genau so war es bei Gerhard Dremmel. Der war nämlich damals bei Red Bull Salzburg unter Vertrag und seine Frau hat im Internet gelesen, dass Swansea einen Torhüter sucht. Wo auch immer man das im Internet lesen kann.
Und ja, bei torwartgesucht.com.
Wahrscheinlich. Torwart mit der Nummer 24.de.
Ja.
Und genau, die Frau hat es gelesen und wie es der Zufall so wollte, war Swansea gerade im Trainingslager eine halbe Stunde von Salzburg weg.
Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball.
Da fehlt aber noch ein Stückchen zum Zufall, nämlich, dass der Torwarttrainer von Red Bull New York, also der Partnerverein sozusagen von Salzburg, der war gerade in Salzburg auf einer Fortbildung und der kam ursprünglich aus Swansea und hat dann den Kontakt hergestellt zu der Mannschaft, die eine halbe Stunde entfernt im Trainingslager war. Und so kam Gerhard Tremmel zu Swansea City.
Wahnsinn. Ja, so kann das, so ist es wahrscheinlich immer abgelaufen damals.
Also, ja, möglicherweise ist es echt einfach reiner Zufall gewesen. Zumindest bei Gerhard Tremmel sieht es stark danach aus.
Ich habe aber genau zu dem Thema jetzt neulich, zu dem Thema neulich was gelesen. Ich noch einen zweiten Erklärungsansatz dafür. Ich habe Interview mit Arda Turan gelesen.
Mhm.
Und als der damals zu Barca gewechselt ist,
ja,
dachte er.
Die Älteren werden sich erinnern.
Dachte er wechselt zu euch nach München, weil sein Berater ihm gesagt hat, ja, du wechselst zum FCB quasi. Und er hat nicht geglaubt, dass Barca ihn holt, weil, oh, großes Barca und so, sondern, na okay, Bayern, naja, sind ja auch ganz gut, gehe ich halt dahin. Und erst als sie in ein Flugzeug eingestiegen sind und er am Gate halt gesehen hat, wo es hingeht, hat er realisiert, dass es zu Barca geht.
Um Himmels Willen. Gut, ich meine, im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, ganz
Glück gehabt,
ja, also, dass der Kerl an uns vorbeigegangen ist, aus diversen Gründen. Und zum einen sportlich war das ja wohl eher nix dann auch in Barcelona. Und zum anderen, ich glaube, jetzt so rein politisch und so ist es auch nicht alles so sauber.
Nee, aber wie geil, dass der halt einfach aus seinem Berater so, ja, wir fliegen da mal hin und du unterschreibst da mal.
Und er
eigentlich so gar nicht genau wusste, wo es hingeht.
Also überhaupt nicht hinterfragt.
Ja.
Da siehst du mal, wie dringend er weg wollte.
Ja.
Ja, Gerhard Tremmel, was macht er heute? Er ist tatsächlich, also er war Scout bei Swansea und ist jetzt aber Experte bei Bundesliga-Live-Übertragungen und für den Weltmarkt, also vor allem für den englischsprachigen Raum. Und Okay. Das kann der wohl von Deutschland aus machen und ist jetzt bei ihm, ich glaube, er wohnt wieder in München, nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall dort, wo er wohnt, kann er das quasi von dort aus machen. Und er sagt, für ihn ist es mega geil. Er macht, hat quasi sein Hobby weiterhin zum Beruf gemacht und ihm macht das mega Spaß. Die haben da jemanden gesucht und er kann das von zu Hause aus machen, muss dann nirgends rumgurken. Also für den ist das wohl ziemlich geil so.
Da würde mich viel eher interessieren, wo man die Jobanzeige findet.
Ja, ich... Die suchen halt wahrscheinlich irgendwelche, also du musst ja vernünftig Englisch sprechen können. Und ich gehe mal davon aus, dass er das nach 6 Jahren bei Swansea, dass das ganz gut läuft. Und dann ist wiederum die Gruppe von ehemaligen deutschen Fußballern, die fließend Englisch sprechen. Ich glaube, da ist die Auswahl tatsächlich nicht groß. Von daher wundert mich das wiederum nicht.
Hast du eigentlich nur dann 3 Stück mit ihm noch?
Christian Ziege.
Dann vier. Dann 4. Hits the Hammer.
Ja. Der ist aber schon vergeben bei ARD.
Ja. Und Moritz Volz.
Der ist auch schon vergeben bei The Zone.
Ja.
Und auch jetzt auch, ist er nicht jetzt auch, nein, der ist auch jetzt Trainer wieder. Oder war er davor Trainer? Nee. Ist er jetzt Trainer? Ist doch irgendwo Co-Trainer. Ist doch irgendwo Co-Trainer jetzt. Ja, ja. Und.
Gut, ich würde das auch machen.
Ja, gut, deine Auslandserfahrung im englischsprachigen Raum beschränkt sich vermutlich auf ein paar London-Aufenthalte.
Ja.
Von denen wahrscheinlich deine Muttersprache auch noch vergessen hast auf der Reise. Gehe ich jetzt mal davon aus.
Ja, das kann sein.
Also bei einer bin ich Zeuge, von daher kann ich das... Kann ich das ruhigen Gewissens sagen? Ja.
Ja, aber schön. Gerhard Tremmel. Schön.
Ja. Ihm geht's gut. Auch um ihn muss man sich keine Sorgen machen.
Ja, das ist immer das Wichtigste, finde ich, wenn man Kultspieler recherchiert. nicht, dass wieder einer im Dschungelcamp auftaucht oder so.
Ich glaube, da brauchen wir uns bei Gerhard Remmel keine Sorgen machen. Ich glaube, der ist auch, wie soll ich sagen, im Oberstübchen ganz solide aufgestellt. Ich glaube, der könnte auch macht mir so einen Eindruck, als könnte der zur Not auch was anderes machen, wenn es jetzt mit Fußball gar nicht mehr irgendwie was wird. Naja.
Ja.
Dann können wir eigentlich zum Schwerpunktthema kommen.
Ja.
Und das ist heute ein Gespräch, das wir schon vorher aufgezeichnet haben.
Quasi eine Weltpremiere bei uns.
Quasi eine Weltpremiere. Und es geht darum, dass, also es ist ein Gespräch mit dem Benny. Und der Benny wohnt in der Schweiz und hat mit zwei Kumpels als erste Menschen überhaupt, hat die 24-Stunden-Stadion-Challenge in der Schweiz geschafft. Was bedeutet das? Die haben alle 19 Profifußballstadien der ersten und zweiten Liga innerhalb von 24 Stunden abgefahren. Jetzt kann man sagen, ja, die Schweiz ist ja nicht so groß, aber es sind dann doch ungefähr 1.500 Kilometer gewesen, wie er uns dann gleich erzählt. Und genau, warum er das gemacht hat und wie das so war, hat er uns erzählt. Ein bisschen geht es auch um Groundhopping und Fußball in der Schweiz. Und das geht dann ziemlich genau eine Halbzeit lang, quasi die dritte Halbzeit mit Benny. Viel Spaß dabei.
Ja, viel Spaß.
Wir schauen ja des Öfteren auch in die Schweiz, in den dortigen Fußball. Und da hat die Liga auch noch nicht wieder angefangen. Und deshalb überlegen sich, glaube ich, die Fußballfans auch dort, wie sie ihre Liebe zum Fußball aufrechterhalten können. Und unser Gast heute ist der Benny, auf Twitter Lord Fusek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kann er gleich nochmal verifizieren. Und der hat sich gedacht, warum denn nicht mal alle Schweizer Profifußballstadien in einem Tag abfahren? Und am Ende waren es statt den 24 Stunden, was seine Challenge war, sogar nur gut 21 Stunden. Und wie es dazu kam, das erzählt er uns jetzt hoffentlich selber. Hi Benny.
Ja, heute zusammen.
Stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor, wer du bist und wie denn dein Bezug zum Fußball ist.
Ja, ich bin der Benny oder wie du schon gesagt hast auf Twitter Lord Fusek. Also hast du es richtig ausgesprochen.
Sehr gut.
mein Bezug zum Fußball. Ja, ich bin Fan natürlich. Mein Verein ist der FC Bohlen aus der Erstliga. Haben wir ganz lange in der Challenge League gespielt auch.
Du musst für die deutschen Hörer vielleicht kurz sagen, welche Liga, wie viel höchste Liga das dann in der Schweiz ist.
Aha, ja, natürlich. Also die Erstliga in der Schweiz ist die vierthöchste Liga, so gleichzusetzen mit der Regionalliga in Deutschland. Wie gesagt, der FC Bohlen spielt da. Ich bin nicht nur Fan, ich bin da auch angestellt als Fanverantwortlicher und im Social-Media-Bereich. Und wenn ich nicht gerade irgendwas mache, was mit dem FC Bohlen zu tun ist, dann bin ich Groundhopper.
Das ist doch ein guter Beruf. Ich glaube, kann es auch sein, dass wir das gleiche Schicksal teilen, nämlich Deutscher in der Schweiz zu sein?
Ja, das ist richtig.
Wo kommst du denn ursprünglich her?
Ich komme ursprünglich aus der Ecke von Koblenz, aus einem kleineren Ort.
Und kannst du erzählen, warum es dich in die Schweiz verschlagen hat?
Meine Freundin ist von hier.
Okay, der Klassiker also.
Der Klassiker, genau. Ne, der Klassiker ist ja die Arbeit.
Ach so, okay, ja, gut, ja. Kann ja auch die Freundin,
aber
kann
das,
auch mal
aber die sein. Liebe kommt dann an Stelle 2.
Okay, sehr gut. Und du bist auch selbst, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob regelmäßig oder immer wieder mal ein Teil eines Podcasts. Den kannst du hier jetzt auch mal gleich an der Stelle mal bewerben.
Ja, super, also danke dafür. ja, ich bin eigentlich regelmäßig im Kurvengespräch dabei. Ist auch auf Twitter zu finden unter @Kurvengespräch. Ist ein Podcast, der, ich sag mal, hauptsächlich den FC Bohlen thematisiert. Wir sprechen da um, was in der Saison passiert, Transfers, was drumherum passiert. Und haben dann auch immer Gäste im Studio, nicht immer vom FC Bohlen. Ich würde aber sagen, aber meistens vom FC Bohlen, das kann mal ein Spieler sein, Trainer. In der letzten Ausgabe hatten wir unseren Präsidenten da, Spielerin von der Frauenmannschaft und ab und zu auch mal sonstige Funktionäre. Aber auch ab und zu Gäste aus sonstigem Fußball oder aus dem Fanbereich, Zum Beispiel hatten wir zwei Gäste da, die das Fußballfans gegen Homophobie Hallenmasters mitorganisiert hatten. Das war ja Anfang des Jahres in Zürich. Da war ich übrigens im Siegerteam. ja, nicht immer nur FC Bohlen relevantes, worüber wir sprechen. Jetzt zum Beispiel Corona-Krise war, da war es relativ schwer, über den eigenen Verein zu sprechen. Ist ja doch ein kleinerer Verein und in der Öffentlichkeit kriegt man jetzt vielleicht nicht so viel mit und dementsprechend hat es auch nicht so eine Relevanz für die Leute, wenn wir da über Thema XY sprechen, deshalb switchen wir da ab und zu auch mal.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zum FC Bohlen. Ich habe mir tatsächlich, also ich bin über Twitter auf dich aufmerksam geworden und auch auf deine selber gesetzte Challenge, über die wir gleich noch ausführlicher reden wollen. Und FC Bohlen habe ich dann überlegt, ob ich das kenne und woher ich das kenne. Und mir war dann nur der Name Ciriacus Forza, den verbinde ich mit dem FC Bohlen. Das ist nicht falsch, oder?
Das ist sogar richtig.
Und wo steht denn die Statue falsch, von Ciriacus Forza in Bohlen?
Ja, eine Statue haben wir leider noch keine, weil Sforza ist in Bohlen geboren, als ist ja so ein italienischer Einwanderer und Bohlen im Aargau, es gibt ja auch noch eins im Kanton Bern, ist, ich sag mal, sehr italienisch geprägt. Ist auch bei uns im Verein, sind sehr viele Italiener oder italienischstämmige Leute aktiv. Und Ciri, sagen wir ja zu ihm, hat bis, ja, so lange hat er gar nicht bei uns gespielt. Ich glaube, bis 16 oder 17 war er in der Jugend des FC Bohlen. Vorher war er noch im Nachbarort Villmergen aktiv. Sowas wie der kleine Lokalrivale, der aber immer ein bisschen tiefer gespielt hat als wir. Und danach ist er ja, ich sag mal, zum größeren Kantonsrivalen Aarau gewechselt. Und die restliche Story kennen ja auch die meisten Deutschen. Kaiserslautern, Bayern, zwischendrin war er bei Inter. Dann wieder zurück zu Kaiserslautern, Nationalspieler. Und inzwischen ist er ja Trainer.
Ja.
Und war auch bei uns als Trainer aktiv und hat quasi die beste Saison der, ich sag mal, Neuzeit hingelegt mit dem FC Bohlen. Das war die Saison 2014, 2015, als der FCW Dritter wurde in der Challenge League, also in der zweithöchsten Spielklasse damals. Ganz lange Erster gewesen, Wintermeister zum Beispiel. Und den Platz an der Sonne eigentlich erst abgegeben gegen Ende der Saison, als es dann hieß, wir würden auf den Aufstieg verzichten, weil der Verein sich das finanziell ohnehin nicht hätte leisten können, in der Super League zu spielen.
Und das heißt, warum hat das Engagement geendet? Ich glaube, so lange war er auch gar nicht Trainer, wenn ich es richtig nachgeschaut habe.
Ja, er war, glaube ich, 2,5 Jahre da. Und wie gesagt, er hat damals auch recht guten Kader zusammengestellt. Viele sind wegen ihm gekommen in der Saison 14-15. Und er hatte natürlich höhere Ansprüche als jetzt immer in seinem Heimatort oder Dorf, Bohlen definiert sich ja als Dorf, zu bleiben und hat dann ein Angebot angenommen vom FC Thun. Und da war er, glaube ich, dann 2 oder 3 Monate, bis er gegangen wurde. Aber das konnte er zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen. Er wollte einfach höher hinaus und mit uns ging das nicht.
Aber die Beziehung ist nicht kompliziert, Beziehungsstatus nicht kompliziert, sondern alles im Reinen mit Bohlen und Sforza.
Ich denke mal, zwischen Verein und ihm ist der Beziehungsstatus nicht so kompliziert, aber die Fanszene nimmt es ihm, glaube ich, ein bisschen übel, dass er beim FC Wiel aktiv ist.
Ah, okay, ja, genau, da kommen wir nämlich schon zu seinem aktuellen Arbeitgeber. Ja. Okay, dann genug von Ciriacus Forza und zurück zu dir, Benny. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du dir offensichtlich ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt hast, und zwar alle, ich glaube, 19 Stadien des Schweizer Profifußballs, also der ersten und der zweiten Liga, innerhalb von 24 Stunden zu besuchen. Du hast vorhin schon gesagt, Hobby Groundhopping oder Beruf Groundhopping, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie man auf so einen Schwachsinn kommt.
Ja, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Haben wir uns auch gefragt, also ich war ja nicht alleine unterwegs, sondern noch mit zwei Kollegen, dem Matteo, der ist Stadionspeaker bei uns, und dem Noel, ist auch jemand aus der Fanszene, Fotograf ist der, und die sind auch beide Groundhopper. Und man hat ja dann so gewisse Entzugserscheinungen, wenn keine Spiele sind. Wir sind alles Fahrer vom FC Bohlen, gleichzeitig Groundhopper, und wenn dann gar kein Fußball ist, dann tut das weh im Herz. Und wir haben dann mal samstags zusammengesessen. Also zur Erklärung, wir sind jetzt in der fußballfreien Zeit als Fanszene einkaufen gegangen für bedürftige Leute bei uns in der Gemeinde, damit wir irgendwas Sinnvolles machen an den Wochenenden. Und hatten dann mal ein freies Wochenende nach längerer Zeit, haben uns dann entschieden, die Maßnahmen wurden ja ein bisschen gelockert hier in der Schweiz, einfach mal uns zusammenzusetzen, überlegen, was man so machen kann in nächster Zeit, auch Fanszene relevant ist. Wir hatten dann den 116. Vereinsgeburtstag vor kurzem am 21. Mai. Dann ist das aus einer Bierlaune heraus entstanden. Sind irgendwie ins Gespräch gekommen, dass es solche Challenges ja auch schon in England gab, wo welche versucht haben, die Premier League Stadien zu besuchen innerhalb von 24 Stunden. In der Bundesliga gab es das, in der La Liga habe ich es gesehen, gab es das auch. Und dann haben wir gesagt, ja, das muss doch möglich sein, dass man das in der Schweiz auch macht. Haben dann in der Beizitzens noch recherchiert und ja, wir haben zumindest nichts gefunden. Anscheinend hat das noch niemand gemacht. Und dann haben wir uns einen Termin ausgesucht. Wir hatten alle frei unter der Woche. Dachten wir, ist das vielleicht ein bisschen einfacher als am Wochenende. Ja, und dann haben wir uns am Donnerstag, den, was wann war es, der 4., glaube ich. Ich habe ein bisschen das Zeitgefühl vergessen. vorgestern Donnerstag, 4. Juni, ins Auto gesetzt am Morgen, sind zum Stadion Niedermatten gefahren, das ist unser Heimground in Wohlen, und haben da unsere Challenge gestartet.
Und also, wie habt ihr die Route geplant? Ich denke mal, es gibt natürlich wahrscheinlich ja die eine optimale Route, bei der man möglichst in möglichst schneller Zeit durchkommt. Wie habt ihr das angestellt? Gab es da schon irgendwas Vorgefertigtes oder habt ihr euch das selber zusammengestellt, also die Reihenfolge der Stadien?
Also vorgefertigt gab's nichts. Das hat ja, wie gesagt, zumindest nach unserem Wissensstand noch nie jemand gemacht. Wir kannten die Wege so ein bisschen, weil man war ja auch schon überall mal und gerade zu Challenge League-Zeiten bis vor 2 Jahren sind wir ja runtergegangen. War man ja auch in dem ein oder anderen Stadion und weiß deshalb so ein bisschen die Entfernung einzuschätzen etc. pp. Und dann haben wir uns selber eine Route gebastelt. Losgegangen ist es dann, wie gesagt, bei uns. Da sind wir nach Aarau gefahren. Das liegt nahe, das ist eine halbe Stunde. Und dann haben wir, ich sag mal, die Route über die Westschweiz gewählt, weil unser Ziel war es, dass wir dann auch möglichst nah an unserem Heimatort wieder aufhören, damit man nachher nicht dann noch die weite Strecke wieder rüber hat. Ja, ist dann auch gut gegangen, so bis wir dann irgendwann in der Nacht auf dem Weg von Lugano nach Chiasso festgestellt haben, dass der San Bernardino-Tunnel gar nicht offen war, weil da gerade Wartungsarbeiten stattgefunden haben. Der ursprüngliche Plan war es eben, Lugano zu machen, dann nach Chiasso ganz runter, das ist ja der südlichste Club im Schweizer Profifußball, direkt an der Grenze zu Italien liegend. Und von dort dann über den San Bernardino-Tunnel oder durch den San Bernardino-Tunnel nach Vaduz zu fahren, dem einzigen Ground, der nicht in der Schweiz liegt.
In Liechtenstein nämlich, ja.
Genau, und ja, das mussten wir dann über den Haufen werfen, weil es einfach schlicht nicht ging. Also man hätte wieder über den Gotthard dann rüberfahren können, über Zug, aber dann haben wir gesagt, gut, wir ändern quasi, wir drehen die letzten 6 Grounds, waren es glaube ich, um. Ursprünglich war das Ziel, am letzten Grund die Tour zu beenden, also in Zürich. Und dann haben wir das einfach vorgezogen. Wir haben dann den letzten Grund gemacht nach Chiasso, sind dann rüber Winterthur, Schaffhausen, Wiel, St. Gallen und haben dann in Vaduz aufgehört.
Von wie viel Kilometer insgesamt reden wir da?
Ja, wir haben es leider vergessen, unseren Tacho zu stellen, unsere Kilometeranzeige. Aber wir haben es mal nachher noch nachgeguckt, so via Google Maps. Wir sind natürlich mal irgendwo rausgefahren, ja. Irgendwie an eine Raststätte oder sowas. Oder bis man mal einen Parkplatz gefunden hat. Aber es dürften so um die 1500 Kilometer gewesen sein.
Also 1500 Kilometer. Und ich glaube, es waren 21 Stunden, 31 Minuten, so um die Kante.
Genau, ziemlich genau.
Also in 21,5 Stunden 1500 Kilometer. Ist nicht schlecht. Und als ich das gesehen habe, also erstmal großen Respekt dafür.
Danke.
zumal es ist ja oft, also Ich glaube, die meisten von unseren Hörern, inklusive mir selber und auch meinem Podcaster Jonas, ich glaube, wir haben alle schon mal diese Schnapsideen gehabt, was man machen könnte. Aber es ist ja dann noch was ganz anderes, ist auch tatsächlich umzusetzen. Von daher schon mal großen Respekt. Ich habe tatsächlich direkt so ein paar praktische Fragen gehabt. Also wirklich so in der Umsetzung. Also ja. Wer ist denn gefahren? Ihr wart zu wie viel? Dritt?
Wir waren zu dritt unterwegs. Wie sind wir gefahren? Ursprünglich hatten wir mal den Plan, dass jeder so, man wechselt sich quasi nach jedem Ground ab.
Ja.
Dann hast du natürlich derjenige, der dann von Chiasso nach Vaduz, also wie es ursprünglich geplant war, beziehungsweise dann nach Zürich fahren musste, der hatte dann mehr oder weniger die Arschkarte, weil das sind 2,5 Stunden. Der hat es dann halt am längsten. Das bin zum Beispiel ich gefahren. Wir haben es dann anfangs auch ein bisschen so gehalten, da war ja jeder noch fit und ja, sind mit meinem Auto gefahren, mit meinem Privatfahrzeug. Aber das haben wir dann auch so ein bisschen geswitcht, weil ich habe ja auch noch einen richtigen Beruf, ich bin Busfahrer.
Ah, ist gut.
Und dementsprechend bin ich das eher gewohnt, länger hinterm Steuer zu sein als meine zwei Kollegen.
In dem Moment Matteo. Ist natürlich scheiße, gell? Weil da sagen sie alle, ja, du bist ja Busfahrer, du musst es ja können.
Ja, so einfach ist es nicht. Also mein Kollege, der Matteo, mit dem gehe ich auch schon ein paar Jahre hoppen, der ist das auch gewohnt, lange Strecken. Also wir machen grundsätzlich, sag mal, 95% von dem, was wir machen mit dem Auto. Ich habe Flugangst, das ist der Grund. Und wir waren jetzt in Portugal Anfang des Jahres mit dem FC Bohlen im Trainingslager. Das ist, glaube ich, so die dritte Tour in meinem Leben, die ich mit dem Flugzeug gemacht habe. Ansonsten sind wir auch schon, ich bin schon nach Podgorica mit dem Auto und nach Albanien, also das ist nicht so das Problem für mich. Und unser dritter Kollege, der Noe, der ist jetzt, sage ich mal, neu im Groundhopper-Business, durfte dann erstmals mein Fahrzeug steuern. Das war sicher auch eine Erfahrung für ihn.
Und für dich wahrscheinlich.
Für mich auch, aber nein, ich meine durch die Touren, die ich viel mache und ich bin ja auch nicht nur mit den beiden unterwegs, ich habe auch noch Freunde in Deutschland, falls ich die grüßen darf, Markus und Kai-Uwe.
Grüße.
Mit denen war ich früher viel unterwegs und die sind dann natürlich auch mal gefahren. Also ich bin das gewohnt und dementsprechend ging das eigentlich easy.
Und was macht man die ganze Zeit auf der Fahrt? Wie schnell geht man sich auf den Sack? Wie beschäftigt man sich? Also ich meine, am Anfang ist es wahrscheinlich noch, stelle ich mir so vor, relativ easy. Man spricht über das, also es geht ja jetzt los, man ist aufgeregt, hat aber richtig Bock drauf, sagt, ah, hier wird's cool, da wird's cool, oh, hier, kleine Problemchen da, wie machen wir es jetzt? Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sich einfach denkt, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist irgendwie eine Stunde Fahrt von einem bis zum nächsten Ground oder 2 Stunden Fahrt. Was mache ich denn jetzt so lange?
Ja, ist in der Tat eine gute Frage, weil wir haben da, wo wir losgefahren sind, lange drüber geredet, wann der Punkt kommt, dass wir uns übelst auf den Sack gehen. Und lustigerweise ist der nie gekommen. Da waren wir selber ein bisschen überrascht drüber. Klar war man irgendwann so ein bisschen müde. Bei mir ging's. Ich bin's ja gewohnt, irgendwie bis nachts um 2 irgendwie zu fahren durch meinen Job. Aber ja, was macht man so, wenn man unterwegs ist? Man hört halt Musik oder wenn die Musik irgendwann langweilig wird, weil man die CD jetzt zum 15. Mal gehört hat, dann hört man halt Podcasts, gell?
Natürlich ist der Gegenpressing-Podcast sicherlich auch gehört worden.
Ja, sicher.
Sicher irgendwo zwischen 3 und 4. Mal.
Nein, also das Lustige ist, ich bin ja Teil von dem Kurvengespräch-Podcast, aber ich habe noch nie den Podcast selber gehört. Also ich höre nie den eigenen Podcast und kriege deshalb auch gar nicht so mit, wo so die unfreiwillige Komik und so in dem Podcast ist, wenn wir so miteinander reden. Weil du kennst das ja bestimmt, du bist so im Flow und quatschst einfach mit deinen Kollegen oder mit den Gästen und bist so konzentriert, dass du gar nicht merkst, ah, das ist jetzt eigentlich voll lustig gewesen oder das war jetzt speziell. Und dementsprechend, wir haben dann einfach alte Kurvengesprächfolgen gehört und auch noch diesen Sikora Gisler Podcast heißt er, glaube ich, da vom SRF. Und gerade bei den Kurvengespräch-Podcasts habe ich mir selber so gemerkt, was für ein Quatsch ich da eigentlich manchmal erzähle. Und dementsprechend, meine Kollegen haben dann auch immer lachen müssen, weil es sind einfach so viele unfreiwillig komische Dinge passiert in den vergangenen 13 Folgen, die wir hatten, die man selber gar nicht so mitkriegt. Und da hatten wir teilweise Lachflashs. Also ich würde mal sagen, ja gut, die Hälfte der Zeit haben wir mit Podcast hören verbracht. Und natürlich hast du noch mal ernstere Themen da drin. Dazu kommt noch, dass Matteo angehender Radiomoderator ist. Der arbeitet oder macht ein Praktikum bei Kanal K und hat da auch ab und zu mal eine Sendung gehabt jetzt. Die haben wir uns jetzt auch ein paar Mal angehört, oder haben wir uns ein paar angehört, die kann man noch online sich anhören. Also langweilig war uns irgendwie nie.
Das heißt, und, ihr habt quasi viel Zeit damit verbracht, ja.
Uns zu bilden.
Euch zu bilden und Manöverkritik zu machen von euren eigenen Ergüssen.
Ja, so quasi.
Und gut, ja. Also, wenn man. Und du musst auf diese Frage nicht antworten, aber wenn man gerade auch auswärts fährt, dann ist es ja so, dass man, also sagen wir mal, man muss nicht selber fahren, man fährt in einem Neunerbus oder im Privatauto oder im großen Bus, wie auch immer, dann ist ja eigentlich eine der ersten Aktionen, wahrscheinlich schon vorm Einsteigen, ist ja, dass man sich ein Bier aufmacht.
Wäre es, aber wir sind so wenig Leute, dass wir in unserer gesamten Zeit in der Fanszene ein einziges Mal einen Bus gebraucht haben. Also ich bin das gewohnt, auch zu fahren, wenn wir ein Auswärtsspiel haben.
Das
dazu
heißt,
kommt, dass ich trinke eigentlich kaum Alkohol, für mich das nicht so das Problem.
Gut,
was also für die anderen beiden war, weiß ich jetzt nicht.
Ihr hattet jetzt nicht das Problem, dass ihr die ganze Zeit gedacht habt, ey, wir fahren hier eigentlich zum Fußball und wir hätten Bock, ein Bier zu trinken.
Ich glaube schon, dass gerade meine zwei Kollegen das hatten zwischendurch. bei mir ist das, wie gesagt, nicht so ausgeprägt, weil ich sowieso kaum Alkohol trinke, ganz, ganz selten mal. Ich habe mich sogar lange dagegen gesträubt, irgendwie an Silvester ein Glas Sekt zu trinken oder so. Also frag nicht warum, einfach so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei den anderen beiden das Problem durchaus vorhanden war.
Dementsprechend waren die Pinkelpausen dann auch im Normalmaß.
Ja, waren gar nicht so viele.
Dann kommen wir zu den Stadien. Also ich stelle mir das vor, ihr fahrt da los, ihr kommt ins erste Stadion und wie war euer Plan? Was wollt ihr dort machen? Wolltet ihr dort reingehen? Wollt ihr da nur, ich sag mal, abschlagen? Einmal hier Hand dran klatschen und weitergehen, Foto machen, keine Ahnung. Also wie war so der Plan? Was wolltet ihr an den Stadien tun?
Also wir hatten alle drei so, wir hatten untereinander gesagt, dass jeder das so ein bisschen für sich halten kann, weil jeder hat es ja auch irgendwie auf seinen sozialen Kanälen anders verbreitet. Ich habe es ja auf Twitter verbreitet, aber hauptsächlich habe ich es auf Instagram gepostet. Bei Twitter habe ich ja jeweils ein Bild reingestellt und einen kurzen Text im Rahmen der Möglichkeiten von Twitter reingestellt. Und bei Instagram habe ich jeweils immer noch ein kleines Video gemacht, wo ich, ja, im Dunkeln war es dann teilweise schwierig, einfach ein bisschen den Ground abfilme und ein bisschen was zu Verein, Stadt, Fanszene oder Stadion erzähle. Eigentlich war auch der Plan, zu versuchen, irgendwo reinzukommen, wo es möglich war, auf legalem Weg, weil wir haben ja gesagt, wir stellen es ja dann auch online, es wäre ein bisschen dumm, wenn wir dann irgendwie was anstellen, was nur so halblegal oder illegal ist. Es hat dann letztlich nirgendwo geklappt, also wir sind nirgendwo reingekommen, was natürlich auch, denke ich mal, den speziellen Maßnahmen jetzt bezüglich Coronavirus geschuldet ist, weil meine Erfahrung ist, dass gerade so im Challenge-League-Bereich die Stadien auch mal einfach offen sind, weil gerade tagsüber, weil dann die Geschäftsstelle offen ist und die sich meistens im Stadion befindet. Und dann kann man einfach reinlaufen. Ja, deshalb haben wir uns drauf beschränkt. Jeder hat mal sein Foto gemacht. Wir sind jetzt nicht einfach hin und haben hier die Hand irgendwo an den Pfosten gehalten, gesagt, du bist und sind weiter. Also wir haben schon ein paar Minuten an den Stadien verbracht, mal mehr, mal weniger lang, weil beispielsweise in Chiasso, das ist ein Stadion mit Laufbahn drumherum, Erdwall und einer Haupttribüne, und da waren wir um 0 Uhr oder 1 in der Nacht, es war stockfinster, man hat eh nichts gesehen. So. Und da habe ich dann auch versucht, irgendwie noch guten Winkel, bin ein bisschen ums Stadion gejoggt, weil man hat ja auch keine Zeit, und habe versucht, irgendwo was Vernünftiges zu finden, aber das war dann auch nicht immer möglich. Also ich sag mal, den krassen Plan, was wir jetzt da genau machen, hatten wir nicht. Aber klar war, man muss ja mal mindestens ein Beweisfoto machen, dass man auch wirklich da war. weil beispielsweise Schaffhausen, das ist jetzt so ein bisschen fies, Schaffhausen gegenüber, aber ich habe sie ja schon gut in meinem Video gedisst, deshalb erlaube ich mir das jetzt nochmal. Da haben viele, denen wir das vorher erzählt haben, auch gesagt, ja, Lipopark, stell dich doch für irgendeine Lipo-Filiale, mach ein Foto und behaupte, es sei der Lipopark in Schaffhausen, weil...
Musst du vielleicht kurz erklären, was Lipo ist?
Lipo ist eine Möbelfirma in der Schweiz. Glaube ich. Ich weiß es nicht mal so genau. Ich glaube, sie verkaufen Möbel. Auf jeden Fall ist das Stadion nach dieser Firma benannt und ist auch eine Filiale von dieser Firma im Stadion. Wie das ja in vielen moderneren Schweizer Stadien der Fall ist, dass da auch so Einkaufszentrum etc. mit integriert ist. Ja, und da wurde dann eben gewitzelt, man soll ja einfach irgendeine Filiale von denen fotografieren, das sieht eh gleich aus. Aber so einfach haben wir uns das dann natürlich nicht gemacht.
Aber hattet ihr irgendwie von vornherein, außer die Challenge jetzt an sich, hattet ihr irgendein Ziel, was ihr damit verfolgt? Keine Ahnung, wolltet ihr ein Bildband drucken? Keine Ahnung, nee, also gab's oder wolltet ihr einfach die Ersten sein? Was war denn so das Ziel des Ganzen? Oder der, ich sag mal, die Motivation vielleicht?
Die Ersten zu sein war schon so ein bisschen der Kick. Wir haben ja, wie gesagt, recherchiert und irgendwie gemerkt, es hat noch niemand gemacht. Und es war schon so ein bisschen speziell für uns. Ich persönlich habe gesagt, ich will es ja dann auch online stellen und auch ein bisschen was dazu schreiben, so im kleinen Rahmen. Habe ich dann auch gemacht, um einfach so ein bisschen näher zu bringen, weil ich finde das manchmal schade, dass in der Schweiz irgendwie immer nur so über die Hälfte der Super League gesprochen wird, sage ich jetzt mal. Es gibt so ein paar Vereine, die sind irgendwie relevant für die Allgemeinheit. Und auch in Deutschland, ich habe immer noch sehr viele Freunde in Deutschland und ich glaube, die meisten meiner Twitter-Follower zum Beispiel oder Instagram-Follower sind auch aus Deutschland oder Deutsche. Und ich wollte ihnen das einfach so ein bisschen nahe bringen, dass die Landschaft, die Fußballlandschaft, die Stadionlandschaft in der Schweiz eigentlich recht spannend ist und es da eigentlich auch was zu erzählen gibt. Ich sag jetzt mal, abseits von den auch in Deutschland wohl eher so bekannten Basel, eBay, St. Gallen, nenne ich jetzt mal drei exemplarisch, sondern auch unterklassig, was Spezielles gibt. Zum Beispiel, ich bin so ein kleiner Freund vom FC Chiasso. Ist ja so ein Verein, der springt immer wieder über die Klinge. Nee, wie sagt man dem? Der schafft es immer wieder, sich so zu retten, obwohl sie eigentlich immer kein Geld haben, immer pleite sind. Die haben eine Fanszene, was die wenigsten wissen. Die haben eine spannende Geschichte. Die haben ja mal eine Zeit lang in den 30er, 40ern in der Serie A in Italien mitgespielt, weil es war einfacher, nach Italien zu fahren, als irgendwie damals noch über den Gotthard oder irgendwie in die restliche Schweiz zu kommen. Das Stadion hat eine lange Tradition. Manche sagen, es ist ein bisschen langweilig. Ich persönlich finde es jetzt eigentlich spannend, auch wenn es eine Laufbahn hat. Und mein Ziel war es so ein bisschen, den Leuten zu zeigen, dass es in der Schweiz auch spannenden Fußball gibt. Weil auch gerade so in Groundhopper-Kreisen, viele machen dann Basel und vielleicht mal noch das Zürcher Derby. Und dann interessiert sie schon nicht mehr, weil die Schweiz ist ja auch halt teuer. So, und deshalb verpassen viele meiner Meinung nach auch so, ja, das andere Spannende, das ein bisschen kleinere.
Wie ist denn so die Groundhopping-Szene generell in der Schweiz? Also in Deutschland ist sie ja, ich würde mich selber auf gar keinen Fall dazu zählen. Aber wie ist denn so, ja, in Deutschland habe ich den Eindruck, ist es relativ groß. Wie ist es denn in der Schweiz?
Gar nicht so klein, wie man denkt. Also ich kenne jetzt relativ viele Groundhopper von diversen Clubs. Allein bei uns, also wir sind jetzt eine winzige Fanszene vergleichsweise, gibt's schon vier, wo ich behaupten würde, dass man die als Groundhopper bezeichnen darf. Drei davon recht exzessiv unterwegs, also einer davon bin ich. Eigentlich die drei, die jetzt auch unterwegs waren, wir sind sehr viel unterwegs. Aber ich kenne auch Leute von eBay, also von den Young Boys, von St. Gallen. Ich kenne jemanden vom FC Vaduz, der Groundhopper ist und viel unterwegs ist. Es gibt Leute, die haben einen Eishockeyverein. Eishockey ist ja auch groß in der Schweiz und gehen nebenbei noch Fußball groundhoppen. Es gibt viele Deutsche, die in der Schweiz leben, die das Hobby betreiben. Also so, ich kann es jetzt nicht so auf die Szene runterbrechen, wie viel Prozent es machen, aber es machen doch mehr, als man vielleicht denkt.
Was ist denn deine Motivation denn da? Warum macht dir das so viel Spaß? Warum opferst du so viel Freizeit dafür?
Ich reise gern. Ich sitze nicht gern zu Hause rum. Zumindest nicht lange. Und ich finde es einfach, das Unterwegssein an sich gefällt mir schon gut. Vor allem, wenn man dann Freunde dabei hat, was erlebt. Ich mache gerne Touren, die ein bisschen also über mehrere Tage gehen. Und Fußball natürlich, der Sport interessiert mich. Viele sagen ja auch, ja, mich interessiert der Sport gar nicht so krass, sondern eher die Fanszene. Bei mir ist auch der Sport sehr wichtig. Also ich habe auch lange selber gespielt und alles, auch ein bisschen höher. Aber natürlich auch die Fanszene, die Fußballkultur. Es ist irgendwie so ein Mischmasch aus allem. Zeit mit Freunden verbringen, woanders sein, was anderes sehen, Fanszenen sehen, in Kontakt kommen mit neuen Leuten, anderen Fußball sehen und einfach eine gute Zeit haben.
Welches Stadion, wenn wir jetzt nochmal auf deine Tour zurückkommen, welches Stadion aus diesen zwei Ligen, von diesen 19 Stadien, was ist denn dein Geheimtipp an Groundhopper, solche, die es werden wollen oder welche, die zufällig mal in der Schweiz sind, dass man sich unbedingt mal anschauen sollte?
Ja, normalerweise hätte ich jetzt die Pontes genannt, also das Stade Olympique de la Pontes vom FC Lausanne Sport. Nur leider spielen die da jetzt nicht mehr drin. Die haben ein neues Stadion gebaut, aber die Pontes ist ein altes Olympiastadion. Das IOC ist ja, glaube ich, auch in Lausanne ansässig und eine Laufbahn zwar, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Feind von Laufbahnstadien. Eine lange Tradition. Ist immer so mein Favorit gewesen von den, also vom Stadion her, wenn man nur auf das Stadion schaut, von den großen 19, nenne ich es jetzt mal. Wie gesagt, wird jetzt leider nicht mehr bespielt, zumindest nicht von der ersten Mannschaft, von der ersten Männermannschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Juniorenspiele da gibt oder die Frauen. Soweit ich weiß, wird es sogar abgerissen. Leider. Aber ja, wenn ich jetzt mal alle Gesichtspunkte übereinander legen müsste, also Fußball, Fanszene, Stadion, dann Fußballkultur, würde ich definitiv sagen, Stadion Schützenwiese in Winterthur. Das ist ein cooler Verein. Man sagt ja auch der FC St. Pauli der Schweiz. Also es ist ein weltoffener Club. Sowas kann ich mich tendenziell sehr identifizieren. Hat eine sehr gute Fanszene für, also es ist ein Challenge League Club, also zweite Liga. Schon recht lange sogar, 18 Jahre am Stück, glaube ich, sind sie jetzt schon in der Liga. Coole Fanszene, schönes Stadion, sie haben jetzt zwar eine Tribüne neu gebaut, aber das passt sich meiner Meinung nach gut so ins Bild mit ein. Also neu gebaut vor 3-4 Jahren. Eine sehr alte Haupttribüne, wie gesagt, die Vereinskultur finde ich sehr gut. Coole Leute da. Also, wenn man mal in der Schweiz ist und vielleicht was abseits vom Zürcher Derby sehen will oder vom FC Basel oder von St. Gallen, IB, dann würde ich sagen, geht in die Schützenwiese.
Ich meine, das Zürcher Derby, da muss man, glaube ich, auch wieder ein bisschen warten, bis das... Außer im Köpf vielleicht mal, aber ansonsten ist es ja momentan, glaube ich, nicht absehbar, dass es das mal wieder gibt.
Ja, aber ich glaube, dass das ist sogar gut für das Derby, weil man spielt ja in der Liga, also in der Super League viermal gegen jeden. Ja. Und dann, ich finde, es hat sich so ein bisschen so eine, ja, Langeweile will ich jetzt nicht sagen, aber es wurde dann mal gespielt, so das Derby. Also es gibt's oft genug. Und ich glaube, das tut der Rivalität gut, dass das jetzt nicht mehr so häufig ist. Aber wenn man auch ehrlich sein muss, der FCZ ist sowieso inzwischen der deutlich größere Club, auch wenn das sicher viele GC-Fans nicht so gerne hören, sind ja immer noch Rekordmeister. Genau. Aber wenn man sich anschaut, ja, wie GC geführt wurde in den letzten Jahren, und von der jetzigen Führung bin ich auch alles andere als überzeugt.
Ja, muss man vielleicht kurz erklären. Ja, sorry.
Ja, wie viele Leute da noch hingehen. Also die Zuschauerzahlen sind ja beim FCZ deutlich besser als bei GC, jetzt nicht nur seit dem Abstieg. Da ist der FCZ schon die Nummer 1, würde ich jetzt mal sagen. Und, aber ich glaube, eben drum tut es dem Derby gut, dass es jetzt nicht mehr so oft ist.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja selbst Bayern-Fan, kann man jetzt auch halten davon, was man möchte, aber ich hatte tatsächlich in der letzten Zeit immer so ein bisschen Eindruck, dass der FC Zürich und die Grasshoppers, dass die ja so ein bisschen ein ähnlich oder dass es Parallelen gibt zu Bayern und 60. Dass es eigentlich, man fiebert irgendwie, wenn es dann wieder ein Derby gibt, fiebert man total darauf hin, obwohl die Rollen total klar verteilt sind. Und sie spielen beide im selben Stadion, also München jetzt nicht mehr, aber damals spielen wir im selben Stadion und bei den einen ist es eigentlich meistens ausverkauft oder beim FCZ gut besucht. Bei den Grasshoppers hat man immer den Eindruck, naja, warum tun sie sich das in dem großen Stadion eigentlich noch an? Weil es eigentlich viel zu groß ist. Und bei 1860 kam dann irgendwann der ausländische Investor. Und den Fall haben wir jetzt bei GC, bei Grasshoppers ja auch, wo eine chinesische Investorenfirma eingestiegen ist, die unter anderem auch die Finger bei den Wolverhampton Wanderers drin hat und daraus die portugiesische B-Nationalmannschaft gemacht hat. Und diese gleiche Gruppe ist jetzt eben sehr stark bei den Grasshoppers Zürich involviert, wo man dann auch tatsächlich, wie du sagst, mal schauen muss, was da tatsächlich am Ende bei rumkommt. Ja, also
ich hoffe persönlich, es kommt was Vernünftiges bei rum, weil mein Verein, der FC Wohlen, hat vor kurzem eine Kooperation eingegangen mit GC.
Oh.
Und dementsprechend betrifft es uns oder mich auch in einem gewissen Maß. Also es ist jetzt im Juniorenbereich U15 abwärts, gibt es eine Kooperation zwischen den beiden Clubs. Anfang Mai wurde das, glaube ich, öffentlich. Also kurz nachdem die chinesische Firma da eingestiegen ist. Ja, ich habe eine persönliche Meinung dazu.
Die darfst du ja auch gerne sagen.
Ja, ich bin da nicht so begeistert. Ich arbeite jetzt auch für den FC Wohlen in ein paar Positionen, deshalb, da rede ich nicht mit bei solchen Sachen. Aber die Clubs, die hatten schon eine recht lange Historie miteinander. Es gab immer so Austausch auf Vorstandsfunktionärsebene zwischen GC und dem FCW. Es sind auch recht viele Wohler-Spieler, Ex-Spieler zu GC gewechselt in den vergangenen Jahren. Also Talentierte, zum Beispiel Alban Pnichi, der inzwischen, ich glaube inzwischen ist er vereinslos, hat zuletzt in Israel gespielt. Ich finde, GC ist jetzt so nicht so der sympathischste Club und hat auch nicht so die allersympathischste Fanszene. Deshalb hätte ich mir da persönlich vielleicht einen anderen Kooperationspartner gewünscht, wenn sowas eine Rolle spielen würde. Aber bleibt abzuwarten, was dabei rumkommt, wenn es nachher unseren Junioren hilft, einen guten Weg in den Profifußball zu finden, dann ist es okay.
Wenn wir nochmal den Bogen schlagen zu eurer Tour. Du hast vorhin schon gesagt, dass sich auch Leute bei dir gemeldet haben, auch währenddessen, während du dann auf Twitter oder Instagram gepostet hast. Wie waren denn so, oder gab es denn irgendwelche Reaktionen auch im Nachhinein? Also außer, dass irgendwelche zweitklassigen Podcasts anfragen, ob ihr
da Erstklassige.
Ach, gab's auch Erstklassige?
Ja, du bist halt der erstklassige Podcast.
Danke. Ja, also gab's irgendwelche Reaktionen?
Ja, recht viele. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass mir relativ viele, also plötzlich relativ viele Menschen aus einem, ja, ich sag mal, aus einem journalistischen Spektrum gefolgt sind. Da nehme ich jetzt auch mal Podcasts mit rein, also du beispielsweise oder ihr. Aber auch es wurde ziemlich verfolgt von Leuten von der Aargauer Zeitung, Berner Zeitung, Tamedia, Luzerner Zeitung.
Also viele Lokalmedien einfach.
Ja, ich sag mal überregional.
Okay.
Sind diese ja schon ein bisschen. Aber das war recht spannend zu sehen. Natürlich Freunde, FollowerInnen. Die meisten Reaktionen war, ihr spinnt, aber ist geil. Und vor allem auch aus dem Freundeskreis, Familienkreis. Meine Mutter fand es nicht so gut, aber...
Warum? Was hat sie gesagt?
Ja, sie hat gesagt, Kind, ich krieg jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn du da so unterwegs bist. Aber ich habe sie dann mit dem Argument kriegt, du, ich bin Busfahrer, ich fahre auch mal 12 Stunden im Bus im Kreis. Also kann ich auch mit abwechseln von den Kollegen genauso lange irgendwie durch die Schweiz fahren, und das hat dann gezählt.
Gut, das heißt also an alle, ein Tipp an alle Groundhopper da draußen, die vor ihrer Mutter oftmals ihre Touren rechtfertigen müssen: Werdet einfach Busfahrer, dann habt ihr immer ein Argument in der Hinterhand, wie ihr eure Mutter oder eure Eltern beruhigen könnt. Ja, was ist denn dann das nächste Projekt der Art? Ist es was Einmaliges? Habt ihr schon euch was, ich meine, hattet ihr jetzt genug Zeit, euch daraus was Neues zu überlegen auf der Fahrt? Habt ihr irgendwas schon in Aussicht?
Ja, das ist ein bisschen lustig. Es haben auch ein paar geschrieben, das nächste Mal nehmt ihr mich aber mit. Und unser Konsens war, ein nächstes Mal gibt es definitiv nicht. Es sei denn, und das kann man jetzt auch als Herausforderung sehen, jemand schafft die Tour schneller als wir. Weil dadurch, dass wir die Ersten sind, die es gemacht haben, waren wir natürlich auch die Schnellsten. Und ja, als kleiner Spoiler oder Tipp, wir haben uns natürlich Zeit gelassen. Also wir sind jetzt nicht die ganze Zeit durchgefahren, sondern haben auch mal eine gemütliche Pause gemacht und was gegessen oder so. Also
das kann man jetzt natürlich als Tipp oder als Drohung sehen.
Ja, das kann jeder selber für sich sehen. Aber ja, Ähnliches ist in nächster Zeit zumindest in der Schweiz nicht mehr geplant. Wir haben natürlich auch irgendwie drüber gesprochen, ob man das mal in einem anderen Land machen könnte. Zum Beispiel, wir sind jetzt relativ Belgien-Freunde. Also ich komme ja aus dem Rheinland ursprünglich und bin früher auch recht viel in Belgien unterwegs gewesen. Also ich mag das Fußballland Belgien. Und dann war natürlich irgendwie die Rede davon, dass man sowas jetzt zum Beispiel auch mal in Belgien machen könnte. Auch mit einer Art 24-Stunden-Challenge. Oder in einem Land von ähnlicher Beschaffenheit wie die Schweiz. Aber ich glaube, so bald wird das nicht passieren. Und dementsprechend, ja, wir warten jetzt mal drauf, ob und wann es wieder mit Fußball vor Zuschauerinnen losgeht. Und ja, entscheiden dann. Also ich denke mal, irgendwann geht auch der Groundhopper-Alltag wieder los und dann konzentriert man sich wieder auf das Sammeln von Stadien und Länderpunkten. Aber ich sag mal, ganz ausgeschlossen, dass derartiges nochmal passiert unsererseits, ist es nicht.
Aber auf jeden Fall in einem Land, von dem nicht bekannt ist, dass es schon mal gemacht wurde, oder wäre es euch egal?
Ja, ich sag mal, egal wäre es nicht. Aber es muss jetzt nicht ein Land sein unbedingt, wo es das noch nicht gab. Und ich sag mal, konkret ist das jetzt auch nicht. Also wir sind jetzt mal zufrieden, haben wir das gemacht. Und das richtige Groundhoppen an sich hat dann schon deutliche Priorität. Also wir sind jetzt auch, es gibt ja auch Groundspotter, also Leute, die jetzt nicht unbedingt für ein Spiel hinfahren, sondern einfach den Ground mal sehen wollen. Man kann ja ein bisschen so sagen, unsere Tour war so eine Art Groundspotting, aber das ist jetzt auch nicht so unser Ding, weil ich habe ja schon angetönt, wir sind jetzt auch wirklich Fußball interessiert und auch Fanszene interessiert, also es spielt so alles ein bisschen eine Rolle. Deshalb, meine Kollegen können mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, so bald machen wir das nicht mehr.
Ja, falls doch, dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal melden. Und ja, dann können wir da vielleicht
auch,
da können wir vielleicht auch im Vorfeld oder währenddessen was auf die Beine stellen. Da können wir dann gerne nochmal sprechen. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn wir noch das ganz große Thema Groundhopping einmal minimal anschneiden. Vielleicht noch dein Lieblingsground, bei dem du schon mal warst, den du unseren Hörern vielleicht noch empfehlen würdest. Vielleicht einen, den man auf jeden Fall kennt, und vielleicht einen, den man nicht so kennt.
Also einen, den man nicht so kennt, ist der Ground in La Chaux-de-Fonds. Das ist ein Ort im Kanton Neuchâtel in der Schweiz. Neuenburg auf Deutsch.
Oliver Neuville kommt da, glaube ich, her. So.
Das kann sogar sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Er ist so unbekannt, dass mir gerade nicht mal mehr einfällt, wie er heißt. Aber der FC La Chaux-de-Fonds ist dort unterwegs. Die haben auch lange in der ersten Liga gespielt, also in der höchsten Spielklasse, sind auch Meister gewesen mal, zweimal oder dreimal vor 100 Jahren oder noch länger. Also ist kein unbekannter Verein hier. Letzte Saison haben wir noch gegen sie gespielt, sie sind dann gemeinsam mit uns abgestiegen. ist ein sehr, sehr alter Ground mit einer recht imposanten Gegengerade, die doppelstöckig ist. Hinter den Toren hat es auch Stufen, also unüberdacht. Und es hat eine relativ kleine, überdachte, teilweise aus Holz bestehende Haupttribüne. Da riecht man förmlich die Historie in dem Ground. Und da waren wir damals auch begeistert, als wir mit Wohlen da noch gespielt haben. Also ich war vorher auch schon mal da bei einem Barrage-Spiel, das ist also quasi ein Relegationsspiel, zwischen GC2 und dem FC Laschwand vor. Damals ging es um den Aufstieg in die Promotion League, also das ist die dritte Liga. Da hat sich dann Laschwand vor durchgesetzt mit 4-3. Das war auch ein Spektakel damals, erinnere ich mich noch. Das würde ich definitiv empfehlen, wenn man in der Schweiz ist und jetzt mal wirklich noch, also ich habe ja Schützenwiese gesagt, von den Top 19, sage ich jetzt mal, aber wenn man wirklich, wirklich, wirklich einen Sahneground machen will in der Schweiz, fahrt nach La Chaux-de-Fonds.
Gut, ich schreibe es mir auch auf. Ist jetzt nicht immer die nächste Ecke, aber vielleicht ist man ja mal in der Gegend. Benni, ich danke dir, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Und bin mal gespannt, ob man nochmal was von dir oder von euch, von eurer Reisegruppe hört. Und ja, ich glaube, wir bleiben in Kontakt.
Gerne.
Und dann, ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, in der Schweiz, alles außer erste, zweite Liga wurde jetzt abgesagt, korrigier mich.
Richtig.
Genau.
Das ist richtig, ja.
Für die Saison. Und erste, zweite Liga geht, soweit ich weiß, Mitte Juli.
Ja, in Kürze.
Bald, ja. Bald. Geht es auf jeden Fall wieder los.
Genau.
Und ansonsten folgt @lord_fußeck mit 2 S und CK hinten. Folgt ihm auf Twitter. Und dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis bald.
Danke dir auch.
Ciao.
Ciao.